ARD.
Ab und zu piept ein Blutdruckmonitor. Ansonsten ist es ruhig auf dem Krankenhausflur. Plötzlich öffnet sich eine Zimmertür. Die Palliativkrankenschwester Katharina Alves kommt auf den Gang, eine Akte unterm Arm. Sie muss auf eine unerwartete Entwicklung reagieren. Die Details des konkreten Falls möchte sie nicht schildern.
Patienten mit einer palliativen Erstdiagnose, die können vorgestern fit gewesen sein und auf einmal bekommen die akut Probleme, dann läuft die ganze Maschinerie mit Diagnostik an und dann bekommen die bei uns die Erstdiagnose ein metastasiertes Bronchialkarzinom beispielsweise, das ist nicht selten.
Sie können ruhig schon reingehen. Katharina Alves hat sich auf den Bereich palliative Pflegeberatung spezialisiert. Sie betreut vor allem Patientinnen und Patienten mit Krebsdiagnose. Täglich begegnet sie neuen Menschen, doch ihr Arbeitsalltag ist auch geprägt von festen Routinen.
Vor Dienstbeginn müssen die Hände gewaschen werden und klar desinfiziert werden. Den Ehering habe ich abgenommen, weil Schmuck ist nicht erlaubt.
Morgens macht die 33-Jährige eine Runde durch die Zimmer der Personen, die neu auf die onkologische Abteilung der Kliniken Essen-Mitte eingewiesen wurden.
Ich stelle mich als Palliativberatung in der Onkologie vor. Manchmal muss man den Begriff Palliativ erstmal erklären und die Angst vor dem Wort Palliativ ein bisschen wegnehmen.
Palliativ stammt von dem lateinischen Wort Pallium. Das bedeutet der Mantel. In diesem Sinne verfolgt die Palliativmedizin das Ziel, die Kranken zu ummanteln, zu beschützen. Okay. Die Palliativmedizin verbessert die Lebensqualität von Menschen, die unter unheilbaren, fortgeschrittenen Erkrankungen leiden. Nicht die Heilung steht im Vordergrund, sondern die Linderung von Schmerzen und Symptomen.
Also manche Patienten sind total geschockt. Das ist der erste Schock, dass sie überhaupt so krank sind. Der zweite Schock, dass es nicht geheilt werden kann. Dann, dass auch oft das schnell mit Therapie anläuft, damit man einfach die Tumorerkrankung noch gut begrenzen kann. Das ist ja dann das Ziel. Und da kommen viele Fragen auf, fühlen sich oft anfangs total überfordert.
Die resolute Pflegerin unterstützt Menschen, die dringend eine helfende Hand oder ein offenes Ohr brauchen. Es ist ihr wichtig, auch spirituellen Fragen Raum zu geben. Bei neu eingewiesenen Patienten geht es oft darum,
dass man die aus diesem Erstdiagnosenloch ein bisschen rausholt und ihnen auch wieder vor Augen führt, dass das jetzt im Moment natürlich schlimm ist, aber dass es auch Hoffnung gibt. Selbst in einer Palliativsituation gibt es ja immer Hoffnung, dass man Symptomlast gut kontrollieren kann, dass Lebensqualität ist und auch man mit einer Tumortherapie Zeit gewinnt einfach. Und die Zeit ist den meisten, würde ich sagen, sehr, sehr wichtig.
Die Arbeit von Katharina Alves geht über die Diagnosen und die Behandlung hinaus.
Wir gehen auf psychosoziale Faktoren ein und natürlich halt auch auf die Ebene der Spiritualität, Sinnfragen, Fragen, wo dort Gesprächsbedarf ist. Wir sprechen ja auch über die Biografie von Patienten, je nachdem, wie sehr sie es dann auch zulassen. Aber dass sie sagen, dass sie sich hier als Mensch gesehen fühlen, nicht nur als Patient mit der Diagnose, sondern als Mensch mit den An- und Zugehörigen, mit dem sozialen Umfeld, was es gibt, mit den Problemen, die da auch manchmal sind. Wir gehen jetzt gleich in unsere wöchentliche Teamsitzung. Da besprechen alle Professionen ihren Eindruck des Patienten, medizinisch relevante Sachen, pflegerisch relevante Sachen, über die Mobilität des Patienten, ein bisschen was auch über die häusliche Situation. Die Ernährungsberatung ist dabei, Ärzte, Pflege und vom palliativen Gesichtspunkt natürlich, wie geht es dem Patienten von der Symptomlast. Meine Aufgabe in der Runde ist, meinen Eindruck des Patienten wiederzugeben.
So, Armin und Daria sind da, wir können anfangen. Okay.
Es geht auch um spirituelle Fragen in dem Kontext. Es geht darum, braucht der Patient, spricht er aktiv von sich einen seelsorgerischen Bedarf zum Beispiel an oder hatten wir den Eindruck, dass er da Interesse hat?
Die meisten Patienten von Katharina Alves können nach einigen Tagen im Krankenhaus wieder nach Hause gehen. Bei Bedarf bekommen sie auch dort palliative Unterstützung.
So ganz viele neue Patienten haben wir diese Woche nicht, aber die Altpatienten sind noch da. Es geht halt um die Entwicklung, wie die sich machen, in welche Richtung es da geht, ob es in die Richtung Best Supportive Care geht, keine tumorspezifische Therapie mehr, sondern Symptomkontrolle im Vordergrund steht, dann geht es halt um die Weiterversorgung.
Als Palliativberaterin ist Katharina Alves von den eigentlichen Pflegeaufgaben auf der Station freigestellt.
Also wir unterstützen natürlich bei speziellen Pflegebedürfnissen wie großen Wundversorgung bei exulzerierenden Tumorwunden. Das machen wir schon und wenn mal richtig Not am Mann ist, natürlich auch unterstützen wir. Aber prinzipiell sind wir on top und gucken, was wir da am besten für den Patienten rausholen können.
Pflegende, die in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, der ambulanten Vorsorge oder in Tageseinrichtungen sensibel auf spirituelle Fragen eingehen, leisten einen wertvollen Beitrag zur Behandlung. Die langjährige Leiterin des Klinischen Ethikkomitees am Westdeutschen Tumorzentrum in Essen, Marianne Kloke, setzt sich dafür ein, dass die spirituelle Dimension im Krankenhaus mehr Beachtung findet.
Gerade der Mensch, der krank wird, der fragt sich das. Der fragt, warum? Woher? Was ist passiert? Welchen Sinn macht das? Wie kann es weitergehen? Was bleibt von mir? Wo man sagen kann, ich kenne deine Fragen und ein Stückchen begleiten kann im Antwort finden auf diese Fragen.
Seit den 1960er Jahren verfolgt die Palliativbewegung das Ziel, die Tabuisierung des Todes zu durchbrechen und die Verdrängung des Sterbens aus dem Bewusstsein der Lebenden zu verhindern. So wurden in der palliativmedizinischen Ausbildung, Forschung und Qualitätsentwicklung viele Fortschritte angestoßen. Psychosoziale Themen standen von Anfang an im Fokus. Doch erst in den letzten Jahren hat das Bewusstsein für den Bedarf an spiritueller Begleitung deutlich zugenommen.
Die Entwicklung hat so vor circa 5 Jahren angefangen. Sie ist getriggert worden durch zunehmend weniger konfessionelle Seelsorge. Sie ist getriggert worden dadurch, dass wir in einer multiethnischen, kulturell und religiös sehr diversen Gesellschaft leben. Sie ist getriggert worden dadurch, dass wir auch ganz viele Menschen haben, die nicht nur areligiös sind, sondern die religionsfeindlich sind.
Marianne Kloke definiert Spiritual Care als den gekonnten Umgang mit Menschen, die versuchen, ihr Leben, ihre Erkrankung und ihre Umwelt zu verstehen, zu akzeptieren und damit klarzukommen.
Und deshalb ist es, glaube ich, auch so, dass man dort sehr, sehr viele Onkologen findet, die engagiert sind. Weil die haben gelernt, du kannst ganz oft nicht heilen, aber du kannst ganz viel Sinn geben, ganz viel Leben ermöglichen.
Im Jahr 2002 hat die Weltgesundheitsorganisation den Begriff Spiritual Care in ihre Definition der Palliativversorgung aufgenommen. Sie betont, dass eine ganzheitliche Betreuung die Spiritualität des Menschen einbeziehen muss. Seither gilt Spiritual Care offiziell als unverzichtbarer Bestandteil der Behandlung und Pflege schwerkranker und Sterbender. Neben der physischen, psychischen und sozialen Dimension ist sie heute die 4. Säule der Palliativmedizin. Auch im Krankenhaus sollen Trauer, Leid und Abschied nehmen als wichtige Elemente des Lebens anerkannt werden.
Wenn ich vorher noch dies und jenes gekonnt habe, das jetzt aber nicht mehr kann, macht das was mit mir. Wenn man dann auch mal nur die Frage dem Patienten stellt, was schmerzt sie? Dann sagt der eine nur, es tut weh. Ich möchte eigentlich wissen, was sie schmerzt. Und dann fragt er sich, wie geht es mit meiner Familie weiter? Wie stark leidet meine Familie, ne? Junge Leute, kleine Kinder? Das sind dann alles Schmerzen. Und der spirituelle Schmerz, den darf man nicht unterschätzen. Das ist Spiritual Care. Nicht missionieren, nicht Lösungen bieten, nichts. Auch ich stehe hier so.
Die Hilfsmittelverordnung ausdrucken.
Die Palliativberaterin Katharina Alves ist fast fertig mit ihren Verwaltungsaufgaben im Büro. Ihr ist es wichtig, dass jeden Tag Zeit bleibt, um auf die Bedürfnisse der Menschen in den Krankenzimmern eingehen zu können.
Aber ich glaube, dass das ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, dass generell über Tod und Sterben kaum gesprochen wird. Im Angesicht der eigenen Endlichkeit, man muss jetzt nicht permanent daran denken, aber dass man, glaube ich, doch etwas bewusster lebt und vielleicht verschiedenste Dinge nicht mehr so aufschiebt. Dass das fast eine Kränkung ist, dass das eigene Leben irgendwann endlich ist. Und auch Erkrankung, dass die Erkrankung den Menschen kränkt.
Im Büro. Alles klar, dann klopf kurz. Du kannst kommen jederzeit. Das wäre super. Danke. Schön.
Die Palliativberaterin erlebt es als großes Privileg, dass sie sich immer wieder Zeit für einzelne Erkrankte nehmen kann.
Wir können uns zu den Patienten setzen, nicht nur über Symptomlast sprechen, sondern auch über viele andere Dinge, die die Patienten dann bewegen. Biografische Ereignisse, die wichtig sind, manche Traumata, die vielleicht nochmal aufkommen, dass wir einfach generell den Menschen uns angucken. Nicht nur mit seiner Tumorerkrankung, sondern mit seiner Biografie, mit seinem ganzen Wesen.
Manchmal gehen der jungen Frau Erlebnisse im Krankenhaus besonders nah. Einmal lag eine Kollegin auf der Palliativstation.
Sie hatte eine fortgeschrittene gynäkologische Tumorerkrankung. Die war Anfang 40, selber Krankenschwester. Und obwohl die jung war, der Mann jung war, die Eltern auch noch nicht sehr alt, war die total aufgeräumt. Die ganze Zeit. Die hat sich mit ihrem Tod beschäftigt, die hat ihre Beerdigung geplant, die hat ihre eigene Trauerrede geschrieben. Die hatte eine Symptomatik, die dazu führte, dass sie voraussichtlich eine palliative Sedierung braucht und man eine Narkose sozusagen dann einleitet. Und das war durch die Ärzte ganz offen mit ihr kommuniziert. Dadurch war die jederzeit handlungsfähig. Die konnte jederzeit autonom entscheiden, was passiert, was sie selber machen möchte und was nicht. Und als dann die Situation auch da war, da ging es um eine Blutung, hat sie ganz aktiv auch die palliative Sedierung dann eingefordert. Und es war klar, dass das jetzt im Grunde ihr Ende ist, aber das hat sie ganz aktiv mit entschieden, dass sie jetzt schlafen möchte. Und das war eine absolut bewundernswerte Patientin, wie die damit umgegangen ist.
Eine spirituelle Begleitung kann die Lebens- und Sterbequalität schwerstkranker Menschen erheblich verbessern. Dafür sind qualifizierte Mitarbeitende erforderlich, die verstehen, dass jeder Mensch im Angesicht des Todes unterschiedlich reagiert.
Ich glaube, normal ist nichts. Da gibt es keinen Standard für, das ist so individuell wie das Leben und das Sterben. Dieses Jahr hatten wir eine Patientin, die auch schon lange krank war und wo klar war, dass jetzt keine Tumortherapie mehr Zeit verschaffen kann, dass es jetzt auch sehr endlich wird. Und die konnte überhaupt nicht loslassen. Die war die Macherin, wenn es Probleme in der Familie gab, war sie diejenige, die es gelöst hat. Und die war sehr, sehr tough und sehr autark, autonom, wollte so lange wie möglich alles selber machen. Und die hat sich mit dem Prozess des Schlechterwerdens, des Wahrnehmens, dass die Fähigkeiten und Ressourcen schwinden und tatsächlich auch mit dem Sterbeprozess unheimlich schwer getan. Also die ist, glaube ich, 3 Wochen, 4 Wochen bei uns im Grunde gestorben. Es hat wahnsinnig lange gedauert. Unheimlich viele Gespräche, spirituelle Begleitung. Das war sehr, sehr lang und ich glaube, sowohl fürs Team hier als auch für die Angehörigen wahnsinnig belastend.
Auf den meisten deutschen Palliativstationen werden die Arbeitsbedingungen schon seit Jahren durch Finanzierungslücken und Fachkräftemangel erschwert. Umso dankbarer sind die anderen Pflegekräfte, dass sie im Notfall auf ihre Kollegin Katharina Alves zählen können, so auch die onkologische Fachpflegerin Ina Strehl. Die junge Frau ist froh, dass sich ihre Abteilung eine spezialisierte Palliativfachkraft leistet.
Sie geht sehr schön auf die Patienten ein, steckt auch ganz viel Herzblut rein und hat, glaube ich, auch in der Ausbildung schon ziemlich früh gemerkt, dass das so ihr Ding ist. Und palliative Patienten brauchen immer sehr viel Unterstützung, Hilfe und viel Aufmerksamkeit und das liegt ihr einfach.
Auch Ina Stehl hat sich bewusst für die Arbeit mit krebskranken Menschen entschieden.
Also in der Onkologie hat man halt den ganzen Menschen vor sich mit einem Problem, der hat jetzt nicht nur wie jetzt auf einer Chirurgie, dass er einmal operiert werden muss und dann gehen muss. Die kommen zu uns auf Station auch immer wieder mal zur Therapie, zur Symptombegleitung. Die sieht man einfach immer wieder und man ist quasi schon Teil des Lebens dieser Leute. Und das ist einfach eine schöne Arbeit und man hat nicht so das Gefühl, dass es so eine Fließbandarbeit ist.
Menschen, die mit ihrer eigenen Endlichkeit konfrontiert werden, beschäftigen sich oft mit existenziellen Fragen. Viele brauchen Trost oder suchen nach dem Sinn ihres Lebens. Ein sensibler Umgang mit Tod und Sterben ist Teil der Arbeit des Personals einer onkologischen Station.
Ich denke einfach nicht, dass man mit jedem Menschen gleich umgehen kann. Es gibt Leute, die glauben an Gott, es gibt Leute, die glauben an Schicksal. Das kommt in Gesprächen auch so rüber. Es geht einfach um die Individualität und dass man auch individuell auf die Leute eingehen kann.
Viele Menschen finden Trost in einem spirituellen Gefühl der Verbundenheit mit etwas Größerem. Das kann die Natur sein, eine Gemeinschaft, Kunst, Musik oder auch Erinnerungen an besondere Momente.
Die präfinale Phase, das ist bei den Patienten quasi die Phase vorm Tod. Das ist die abschließende Phase quasi, bevor sie dann wirklich von dann gehen. Und in der Regel wird dann diesen Patienten die Symptomlast genommen, indem man sie palliativ sediert, so nennt man das, also damit die Leute keine Ängste haben und keine Schmerzen, keine Angst haben müssen, dass sie einfach in Ruhe schlafen können und in Ruhe den Weg auf die andere Seite nehmen können.
Im Krankenhaus werden ständig Entscheidungen getroffen, die Einfluss auf Leben und Tod nehmen.
Aber halt, halt, stopp, stopp, stopp. Es gibt noch eine andere Frage. Es gibt, da gibt es ja nun zwei, die oben bei euch sind, die von uns ursprünglich kommen. Meinst du, ja, unten die in der 37? Hm? Ja, okay. Genau, deswegen habe ich ihn heute erwischt. Okay, alles klar, gut. Ich rufe dich dann an.
Tschö. In der palliativen Tagesklinik der Kliniken Essen-Mitte muss die Oberärztin der Onkologie, Dr. Almut Brundert, oft existenzielle Entscheidungen treffen.
Wir halten es für ganz wichtig, dass die Patienten spirituell begleitet werden, weil sie in ihren Religionen aufgehoben sind. Wir bieten aber auch spirituelle Begleitung an für Patienten, die nicht der christlichen Theologie nahestehen, sondern zum Beispiel dem Islam nahestehen, sodass wir auch dort die Patienten betreuen können.
Die erfahrene Hämatologin wünscht sich, dass bald jede onkologische Abteilung in Deutschland eine integrierte Palliativmedizin hat. Das wäre eine Voraussetzung dafür, dass Sterbende von der ersten Tumordiagnose an bis zum Ende angemessen betreut werden.
Wir arbeiten im Rahmen der Palliativmedizin in einem Team zusammen. Zu diesem Team gehören unsere Oncological Support Care Nurses, zu denen auch Katharina Alps gehört. Die unterstützen uns bei der Arbeit in der Koordination aller erforderlichen Dinge für den täglichen Ablauf auf der Station sowie für den häuslichen Bereich der Patienten.
Jedes Jahr sterben in Deutschland rund 1 Million Menschen, nahezu die Hälfte davon in einem Krankenhaus. Dort werden Fragen zum Tod und was danach kommen könnte noch immer meist der konfessionsgebundenen Seelsorge zugeordnet. Andere Länder sind längst weiter. In den Niederlanden, der Schweiz und Großbritannien arbeiten schon lange religionsunabhängige Professionelle, die sich akademisch auf die spirituelle Begleitung vorbereitet haben. An deutschen Universitäten sind solche Angebote noch ganz neu. Im Wintersemester 2024 begann an der Universität Münster erstmals ein Masterstudiengang mit dem Titel Spiritual Care. Und an der Technischen Universität München gibt es einen gleichnamigen Forschungsschwerpunkt mit verschiedenen Projekten und Veranstaltungen. Aber auch außerhalb der Universitäten gibt es zahlreiche Bestrebungen, Spiritual Care in das deutsche Gesundheitswesen zu integrieren. Im Salon der Zeche Zollverein in Essen sind Expertinnen und Experten aus Praxis, Politik und Wissenschaft zu einer Tagung mit dem Titel Spiritual Care heute zusammengekommen.
Ja, darf ich Sie dann bitten, Platz zu nehmen? Vielen Dank.
Eine der Vortragenden ist Astrid Giebel, Theologin im Vorstandsbüro der Diakonie Deutschland. Vor ihrem Studium der Diakoniewissenschaften hat sie eine Ausbildung als Krankenpflegerin gemacht. Nicht zuletzt aufgrund ihrer ernüchternden Erfahrung während der Arbeit im Krankenhaus ist es ihr wichtig, dass würdevolles Sterben ermöglicht wird.
Zu meiner Zeit wurde noch geordnet im Badezimmer gestorben, wo die Schwesternschülerin daneben gesetzt wurde und einem würdigen Sterben gar keinen Anschein war und auch gar kein Bewusstsein dafür, dass das nicht in Ordnung ist.
Im Jahr 1972 erhielt die deutsche Palliativbewegung einen wichtigen Impuls durch die Veröffentlichung des Buches »Interviews mit Sterbenden«. Darin entwarf die Schweizer Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross ein Modell mit 5 Phasen. Leugnen, Zorn, Verhandeln, Depression und Akzeptanz. Ihre Beschreibung des Erlebens und Verhaltens von Sterbenden hatte großen Einfluss auf die Palliativpflege. Im Vorstand der Diakonie Deutschland ist Astrid Giebel zuständig für die theologische Grundsatzarbeit in den sozialpolitischen Handlungsfeldern. Ihrer Meinung nach gibt es noch viel zu tun.
Dieser seelische Schmerz wird eigentlich nicht im therapeutischen Team besprochen, wird nicht in der Anamnese erfasst, wird nicht, wenn die Tränen rollen, adäquat aufgenommen bei einer Diagnose.
Die Dimension des Spirituellen sei im Krankenhaus ständig präsent, werde aber fachlich selten wahrgenommen, kritisiert Astrid Giebel.
Diese Seele, die Schmerzen hat angesichts von Endlichkeit, von Trauer, von Verlusten, von Abschied nehmen. Und das ist aus meiner Sicht nicht ab und zu mal, dass das vorkommt, sondern täglich. Also es ist in der täglichen Gesundheitspraxis so, dass die Äußerungen kommen. Beispielsweise, ich sehe meine Kinder nicht mehr aufwachsen. Und dann ist die Sprachlosigkeit da. Also das tut mir jetzt, sage ich mal, wieder in der Seele weh, dass dieser Schmerz nicht adäquat in der Gesundheitsversorgung vorkommt.
Auch die Palliativmedizinerin Almut Brundert wünscht sich, dass den spirituellen Bedürfnissen der Kranken mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird, insbesondere wenn es am Lebensende um Sinnsuche und existenzielle Fragen geht.
Wenn man eine Krebserkrankung hat, die sich im gesamten Körper ausgebreitet hat, können wir nur durch unsere onkologischen Mittel die Lebenszeit verlängern, aber die Patienten nicht heilen. Insofern ist es erforderlich, die Patienten eben rundum zu betreuen.
In der Tagesklinik für Palliativmedizin kommt Dr. Almut Brundert täglich in Kontakt mit Menschen, die eine lebensbedrohliche Krankheit diagnostiziert bekommen haben. Eine Patientin leidet an einer metastasierten Tumorerkrankung. Verschiedene Ärzte haben die Frau untersucht und festgestellt, sie sei unheilbar krank und hätte nicht mehr lang zu leben. Das war vor 2,5 Jahren.
Die Kollegen sagten zum damaligen Zeitpunkt, es gäbe postoperativ keine chemotherapeutischen Möglichkeiten. Sie hat sich anschließend im Internet erkundigt, um festzustellen, dass es hier in unserer Abteilung durchaus Patienten auch in fortgeschrittenen Stadien behandelt werden. Wir haben diese Patientin vor 2 Jahren in unsere therapeutische Obhut genommen und sie seitdem mit chemotherapeutischen Möglichkeiten behandelt. Begleitend hierzu waren verschiedene zusätzliche Interventionen erforderlich. Hier ist sie dann palliativmedizinisch durch einen Pflegedienst vor Ort mitbetreut worden, sodass wir die Patientin nunmehr fast 2,5 Jahre betreuen konnten. Entgegen der Prognose der erstbehandelnden Klinik, in der ihr keine Lebenszeit mehr von mehreren Jahren eingeräumt wurde.
Die 55-jährige Patientin ist 1991 aus Rumänien nach Deutschland gekommen. Die Krebsdiagnose traf sie völlig unvorbereitet.
Es war schon gewaltig, weil ich war kerngesund. Ich kannte Krankenhäuser nur von außen. Und dann so ungefähr von jetzt aus sofort musste ich mal innerhalb 3 Stunden meine Tasche packen und ins Krankenhaus, weil es schon ziemlich ausgeartet war.
Die erste Notoperation war nur begrenzt erfolgreich.
Es war leider so, dass nach 20% die Tumormasse noch nicht operiert werden konnte. Ja, und von da an versuche ich mal, soweit es geht, weiterzuleben mit verschiedenen Therapien. Der Operateur meinte, es gibt für mich keine Therapiemöglichkeit. Und da habe ich mich damit nicht abgefunden, ich habe mich aufgeregt, weil dafür geht es mir zu gut. Man kann mir nicht sagen, das war's.
Patienten haben das Recht, die Wahrheit über ihren Gesundheitszustand zu erfahren. Nur so können sie informierte Entscheidungen treffen, etwa in Bezug auf ihre Behandlung, persönliche Angelegenheiten oder den Abschied von Angehörigen. Auf solche Gespräche bereitet sich die Palliativberaterin Katharina Alves gut vor.
Grundsätzlich ist es, glaube ich, gut darüber zu sprechen, dass das Leben endlich ist und mit dieser Diagnose sehr begrenzt ist, um dem Patienten auch die Chance zu geben, vielleicht noch verschiedene Sachen zu machen, die er machen möchte, oder verschiedene Sachen zu klären, die er auch noch klären möchte.
Die plötzliche Konfrontation mit einer Krebsdiagnose kann Gefühle der Hilflosigkeit hervorrufen. Für manche Menschen ist eine solche Information überwältigend und löst Angst aus.
Natürlich, Ängste hat man, wenn man so eine Diagnose bekommt, so eine endgültige mal Palliativdiagnose bekommt. Aber man muss sich immer auseinandersetzen, sterben wir früher oder später alle. Oh, man will ja so ein bisschen Zeit dazu gewinnen, solange man sich wohlfühlt, dass man doch noch am Leben bleibt.
In der Medizin ist es schwierig, präzise Vorhersagen zu treffen, selbst in fortgeschrittenen Krankheitsstadien. Inkorrekte oder zu eindeutige Zeitangaben können unnötige Ängste hervorrufen oder falsche Hoffnung wecken. Viele unheilbare Kranke möchten den Tod so lange wie möglich hinauszögern, während andere sich eher in ihr Schicksal ergeben. Diese unterschiedlichen Bewältigungsstrategien können die Beziehungen zu anderen Menschen erheblich belasten.
Ja, wir haben erstmal die Ängste, Familienangehörige geweint. Dann hat man sich irgendwann mal beruhigt und dann schon mal so ein bisschen sachlich mal geplant, was irgendwann mal eintrifft, wie man das alles mal so erleben möchte. Ein Sohn, ja. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er so mitgenommen wird. Mittlerweile können wir schon mal über viele andere Sachen noch darüber reden. Der telefoniert mit mir auch täglich.
Doch ganz gleich, wie intensiv ein Mensch in seiner letzten Lebensphase begleitet und unterstützt wird, die Frage, was nach dem Tod kommt, bleibt ohne Antwort.
Ich habe Angst vor Sterben, weil keiner kann beschreiben, wie das alles abläuft. Ich habe auch mal Momente, wo ich mal meine 5 Minuten habe, wo ich weine, weil ich so plötzlich erkrankt bin. Und das passt nicht in meinen Plan. Und ich habe damit nie gerechnet.